Eine herrliche Botschaft. Wir haben einen Gott. Wir haben einen Sohn Gottes, den er in die Welt gesandt hat. Und er enttäuscht wirklich nie. Wir fragen manchmal, warum gewisse Geschicke uns ins Leben geschickt werden. Aber es dient alles zum Guten denen, die Gott lieben. Es dient dazu, dass wir Gott noch mehr lieben. Heute Morgen wollen wir fortfahren mit den letzten Versen des Philipperbriefes, Kapitel 1. Ab Vers 27 lesen wir bis Vers 30. Philipper 1, Vers 27 bis 30. Eines lege ich euch nahe. Und jetzt kann man verschieden übersetzen, man kann es so umschreiben: Lebt oder führt euer Leben in dieser Welt wie Bürger eines Landes, eines himmlischen Landes, in einer Weise, die der guten Botschaft Christi würdig ist, die ihr entspricht. Damit, ob ich komme und euch sehe, oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht, in einem Geist, mit einer Seele zusammen ringt und kämpft, in dem Glauben oder im Vertrauen an die gute Botschaft, und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Gegnern, was ihnen ein Anzeichen des Verderbens ist, euch aber des Heils und dieses von Gott, weil euch die Gnade erwiesen wurde, nämlich für Christus, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wobei ihr dasselbe Ringen habt, derart wie ihr es in mir saht und nun hört, dass es in mir ist. Die Philipper waren gerufen, bestimmt zu leiden. Das fällt uns schwer, das zu glauben. Aber das ist tatsächlich das Los eines Christen in dieser Welt. Nicht das Paradies haben wir hier. Aus diesem Paradies mussten wir einmal hinausgeschickt werden. Unsere Voreltern, unsere ersten Eltern mussten es verlassen. Und seitdem befinden wir uns in keinem Paradies. Wir versuchen immer wieder, diese Welt zu einem Paradies und Garten einzurichten. Das dürfen wir versuchen. Aber immer wieder kommt das Ungeziefer, die Krankheit, die Würmer, was immer auch, und verpestet und verdirbt diesen Garten, dieses Paradies. Gott lässt es so kommen, damit wir daran erinnert werden, dass unser Los in dieser Welt kein bleibendes ist, dass wir uns hier unter Widerwärtigkeiten zu bewähren haben, bis wir in das tatsächliche Paradies eingehen dürfen. Das ist unser Los hier und damit müssen wir rechnen. Die Heilige Schrift teilt die gesamte Menschheit auf in zwei große Gruppen. Allerdings ist die eine Gruppe oft viel größer als die andere. Jesus sagte, es gibt den schmalen und den breiten Weg. Und viele sind es, die auf dem breiten dahergehen. Und es scheint, als ob es die wenigere Zahl ist, die den schmalen Weg gewählt haben. Aber das soll uns nicht stören. Das soll uns nicht aufhalten, nicht irritieren. Jesus ist da und das ist der Weg, der zum ewigen Leben führt. Die zwei Wege oder die zwei Völker oder die zwei Teile der Menschheit dürfen mit zwei Ländern verglichen werden. Zwei Ländern, in denen man ein Bürgerrecht hat. Die einen haben ihr Zuhause in dieser Welt und sie sind Bürger dieser Welt. In der Offenbarung, Kapitel 12, wird die Menschheit ebenfalls in zwei Gruppen aufgeteilt. Und die eine Gruppe heißt die, die auf der Erde wohnen. Und die andere Gruppe heißt die, die in den Himmeln wohnen. Oben. Paulus schreibt in diesem Brief an die Philipper in Kapitel 3, unser Gemeinwesen, unser Land, unser Staat ist im Himmel. Dort ist unser Bürgerrecht. Nun halten wir uns zwar in dieser Welt auf unter denen, die hier zu Hause sind, aber es sollte früh oder später von allen zu sehen und gemerkt werden, dass wir hier nicht zu Hause sind, lediglich Durchziehende sind. Das sollten Weltmenschen an uns sehen, dass wir hier nicht unsere Bleibe haben. Das gehört zu unserem Christsein, dass das erkennbar wird. Wir sollten uns so verhalten, Epheser Kapitel 4, wie Menschen, die gerufen worden sind, in ein anderes Land zu ziehen. Wir sind unterwegs. Das wusste man, wenn Israel durch die Gegend reiste, marschierte, als es von Ägypten kam und nach Kanaan unterwegs war. Diese Leute bleiben hier nicht. Die wollen weiter. Und das sollte auch bei uns zu sehen sein, dass wir hier nicht unsere Bleibe haben. Wir marschieren nicht im gleichen Schritt mit denen, die zu dieser Welt gehören. Wir marschieren zu einer anderen Musik. Wir haben einen anderen Hauptmann, einen anderen Vorgänger, der uns führt in ein anderes Land, wo wir zu Hause sind, wo unser Bürgerrecht ist. Die Stadt Philippi war eine Kolonie. Das war ein besonderer Status, den gewisse Bürger des Römischen Reiches hatten. Nicht alle, die im Römischen Reich wohnten, waren Bürger des Reiches oder Bürger der Stadt Rom. Aber die Kolonie Philippi bestand aus solchen, die Bürger Roms waren. Rom hatte nämlich ihr Gebiet erweitert. Die Stadt hatte sich nicht notwendigerweise so weit verbreitet, die Häuser. Aber die römischen Bürger waren starke Kämpfer und hatten es fertiggebracht, andere Völker, Regionen unter ihre Herrschaft zu bringen. Und so erweiterten sie gleichsam das Land ihrer Stadt. Und das nannten sie das römische Imperium. Dieses Imperium, dieses Königreich oder dieses Kaiserreich, umfasste bald die damals bekannte Welt. Dann gab es Kolonien in diesem Bereich und diese waren dann wirklich Glieder der Stadt oder Mitglieder oder Bewohner oder waren Bürger der Stadt Roms. Und Paulus gebraucht dieses Wort, das dazu gehört, zweimal im Philipperbrief, um sie daran zu erinnern, dass ähnlich wie man im Römischen Reich vorhanden sein kann, aber nicht Bürger sein kann, so kann man in dieser Welt wohnen und nicht hier Bürger, sein Bürgerrecht haben. Man ist Bürger des himmlischen Staates. Paulus erinnert sie daran, dass sie wirklich Bürger eines Staates sind oder eines Landes, in dem sie jetzt noch nicht wohnen. Sie wohnten zwar in Philippi, aber sie waren Bürger der Stadt Rom. Wir wohnen hier, aber wir sind nicht Bürger dieses Globus, dieser Erde. Wir sind Bürger des Himmels. Nun ruft der Apostel Paulus sie auf, sich als solche auch zu verhalten, die himmlische Bürger sind. Denn die Bürger des Himmels sind grundverschieden von den Bürgern dieser Erde, die auch mit dieser Erde umkommen werden. Diese Welt vergeht mit ihrer Lust, sagt Johannes. Aber wer es mit Jesus hält, wer zu seinem Volk gekommen ist, der bleibt in Ewigkeit. Paulus macht den Philippern Mut, während ihres Pilgerweges ganz zu Jesus zu halten. Er weiß, dass zwischen diesen zwei Ländern oder diesen zwei Staaten eine Spannung liegt. Sie stehen im Kampf miteinander. Nun ist es nicht so, dass wir die Welt bekämpfen, aber wir müssen uns verteidigen gegen den Angriffen von Menschen in dieser Welt. Wenn man auf dem Arbeitsplatz oder in der Schule oder sonst in den Begegnungen des Lebens schief angeguckt wird, weil man merkt, wir sind Christen, wir sind fromme Menschen. Es ist ja so, dass die Welt das, was böse ist, gut nennt, nach dem Wort Jesajas, wohl Jesaja 8, und das, was gut ist, böse nennt. Und der Prophet sagt aus dem Munde Gottes, wehe dem, der so spricht, der so denkt. Und dieses Wehe müssen wir früher oder später aussprechen. Wir sind gerufen worden, das Gewissen unserer Mitmenschen um uns her zu wecken und sie daran zu erinnern, was gut ist und was böse ist und nach der Wahrheit diese Dinge zu bezeichnen. Das löst dann wieder vielleicht neue Spannungen aus. Wir werden angefochten von Menschen dieser Welt, Paulus weiß das, das hat er selbst erlebt in Philippi. Er wurde ja dort ins Kerker geworfen, dort bekehrte sich dann glücklicherweise durch die Führung Gottes der Kerkermeister und seine Familie. Aber diese Spannung zwischen diesen zwei Völkern, den Menschen dieser Welt und den Menschen des Himmels, die hat man verspürt in Philippi. Und die philippischen Christen verspürten das immer noch. Und sie wissen, dass Paulus es jetzt in Rom erlebt. Die Gerechte oder der Gerechte ist im Gefängnis, in Haft. Und die Ungerechten, die dürfen im Freien leben. So stellt diese Welt die Dinge auf den Kopf. Wir denken eben anders als die Menschen dieser Welt. Das ist im Erziehungswesen so, das ist im Geschäftsleben so, das ist in jedem Bereich so. Manchmal, und darüber freuen wir uns, hat das Evangelium Wege gebahnt in die Gesellschaft dieser Welt und hat die Weltmenschen geprägt. Und Deutschland ist in der Geschichte sehr stark geprägt worden vom Evangelium, sodass manches im Leben als Bürger in diesem Lande gut gelaufen ist. Aber in den letzten Jahrzehnten sind diese Menschen dabei, Gott zu verlassen, und zwar sehr stark. Und jetzt merkt man den Unterschied. Das geht nicht ohne Schaden, wenn man Gott verlässt. Wir erleben es in Kanada, man erlebt es in den Vereinigten Staaten. Überall in der Welt ist eine, wie man in der Schweiz sagt, Bach-ab-Entwicklung. Es geht abwärts, weg von Gott. Und die Offenbarung erzählt uns, dass Gott dann eingreifen muss. Es kommt nie so weit, dass der totale Chaos kommt. Gott hält immer wieder die Geschicke in seiner Hand. Aber er lässt die Menschen spüren am eigenen Leib, was es heißt, ihn zu verlassen. Und dann werden wir wieder dafür angekreidet und uns wird dann die Schuld gegeben. Davon hat die Heilige Schrift immer wieder etwas zu erzählen. Der Gerechte wird beschuldigt. Das erlebt man heute immer wieder. Und da sagt Paulus, müssen wir bereit sein, das hinzunehmen, wie unser Herr und Meister Jesus, der vor Pontius Pilatus ein gutes Zeugnis ablegte, so schreibt er an Timotheus. Wir müssen bereit sein, ebenfalls eine ganze Menge einzustecken, denn das ist unser Los. Wir folgen dem Gekreuzigten nach dem Leidenden. Jetzt macht er ihnen Mut. Und wie tut er das? Er erinnert an einiges, wodurch wir uns auch ermutigen dürfen. Zum einen spricht er von einer Gemeinschaft, in die sie gestellt sind. Wir sind ja nicht alleine. Gott führt uns manchmal in die Einsamkeit. Aber jemand, der zum Beispiel ins Gefängnis geführt wird und ganz alleine dort als Christ lebt, der weiß, dass draußen es Christen gibt, die für ihn beten. Er weiß auch, dass er nicht der Erste ist, der in die Einsamkeit geführt worden ist. Und so steht er in seinen Erinnerungen vor seinem Herrn in Gemeinschaft mit ihm und auch in einer anderen, größeren Gemeinschaft. Paulus sagt das so: Unser Bürgerrecht ist im Himmel, und wenn wir hier in der Fremde zu leiden haben, dann sind wir nicht alleine. Wir stehen in einer großen Leidensgemeinschaft. Wir können das auch ganz persönlich anders anwenden. Manch einer wird nicht angefeindet von der Welt, aber er lebt noch in einer Welt, die ins Leiden gestellt worden sind. Denn nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, hat Gott diese Welt, diese Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Der Herbst zog ein in die ganze Schöpfung. Ein Riss ging durch die Welt. Der Tod siedelte sich an. In Form von Krankheit, in Form vom Herbst, in Form von Kälte, Hitze, allerlei Unnormales ist eingetreten. Das kommt nicht von der Sünde. Das kommt nicht vom Teufel. Das hat Gott geschaffen. Gott hat das so geführt, dass nachdem die Menschen zu Sündern geworden waren, zu sich gegen ihn auflehnenden, dass er dann ihre Umwelt mit in Leidenschaft zog. Und diese Tatsache führt immer wieder dazu, dass der Mensch hin zu Gott gedrängt wird. Und auch nachdem wir Kinder Gottes geworden sind und wir da in dieser Weise nicht mehr Kinder Adams und Evas sind, sondern Kinder Jesu Christi, der uns gezeugt hat, er ist unser Vater, auch danach sind wir im alten Körper. Wir werden nämlich in zwei großen oder zwei besonderen Etappen oder zweimal gerettet. Das erste Mal werden wir innerlich gerettet. Der wird erfasst vom Heil, der wird wiedergeboren, erneuert. Er bekommt eine neue Denkweise, ein neues Gewissen. Dort zieht der Friede ein, dort ist alles neu geworden. Aber im Körperbereich ist nichts neu geworden. Zwar hat der Geist, der erneuerte Geist, einen positiven Einfluss auf das Wohl des Körpers. Und Christen erleben es, dass ihr Leib da mitgesunden darf. Aber das ist nur zum Teil der Fall. Unser Körper ist immer noch von der Vergänglichkeit gekennzeichnet. Das heißt, da sind wir Weltmenschen, die noch Sünder sind, gleich. Und so erleben wir zusammen mit ihnen Krankheit, Unfälle, die Jahreszeiten, die verschiedene Unannehmlichkeiten mit sich bringen, nicht nur Schönheit wie jetzt der Frühling. Nicht nur erwacht die Natur zum Schönen, sondern es kommen dann auch kommt dann auch das Geziefer, das Unkraut und so weiter. Und dann müssen wir an die Arbeit gehen, nicht wahr? Also Gott hat die Dornen in unser Leben, in unser Nest gleichsam hineingebracht, damit wir unsere Abhängigkeit von ihm erkennen. Und in allen diesen Widerwärtigkeiten, die wir von der Schöpfung her, von der benachteiligten Schöpfung her erleben, in allen diesen dürfen wir wissen, dass wir von Jesus geführt werden. Er weiß um dieses Los. Er selbst hat es so gelebt, erlebt. Er war in dieser Welt, er ist gestorben. Und nun dürfen wir zusammen mit ihm leiden. Paulus schreibt hier, wir haben es gelesen, wir leiden für ihn. Auch diese Leiden, diese Art, von denen ich eben gesprochen habe, die nicht Anfeindungen von der Welt sind, sondern von der Schöpfung her Schwierigkeiten uns bereiten. Auch diese sind Leiden Christi, lesen wir 2. Korinther Kapitel 1. Alle unsere Schwierigkeiten, in die wir hineinkommen, die sind von unserem Herrn geführt. Das sind alles Wege des Herrn, persönliche Führungen Gottes. Dass der eine länger gesund bleibt im Alter, das ist Führung des Herrn. Dass der andere früh krank wird, bettlägerig oder was immer auch leiden muss, das ist Führung des Herrn. Natürlich können wir etwas dazu beitragen, dass wir gesund werden oder gesund bleiben, aber das ist alles begrenzt. Letztlich sind das alles Führungen des Herrn. Und in diesen Führungen dürfen wir die Gemeinschaft des Herrn kennen und wissen, dass auch andere Christen eben dasselbe erleiden. Jeder von uns hier weiß, dass der andere auch das erleidet. Und wir stehen also in einer Leidensgemeinschaft. Und das ist ein Stück Hilfe. Dass wir wissen, wir sind nicht ganz alleine. Aber es ist noch etwas anderes da. Paulus schreibt in Vers 27, dass ihr feststeht in einem Geist, mit einer Seele zusammenringt und kämpft in dem Vertrauen an die gute Botschaft. Oder im Glauben an das Evangelium. Aber ich habe versucht, das etwas deutlicher zu machen. Glaube ist manchmal so ein Wort, ja, das haben wir gelernt, wir glauben schon. Und wir stellen das dann schnell zur Seite, in die Schublade, denn das kennen wir ja, das haben wir jetzt gelernt, Glauben. Wir führen ein Glaubensleben, wir sind Glaubende, wir sind Gläubige. Aber das Wort im Griechischen bedeutet überzeugt sein, es bedeutet Treue, es bedeutet Vertrauen. Es ist ein Wort, das wir nicht nur in die Schublade legen als solches, das wir bereits hinter uns haben, sondern es ist etwas, das unser ganzes Verhalten, unser ganzes Leben prägt. Alles, was wir denken, sprechen und tun, soll von dem Vertrauen an das Wort Gottes soll von dort her gekennzeichnet sein. Das Evangelium, die gute Botschaft, ist das ganze Wort Gottes. Paulus nennt es Wort Christi in Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ob ihr singt, ob ihr sprecht, ob es Lehre ist, lasst es reichlich unter euch wohnen. Dieses Wort ist vertrauenswürdig. Gott hat es gesprochen. Es ist so, von alters her hat Gott Propheten gehabt. Vom ersten Blatt der Bibel haben wir prophetisches Wort, Wort Gottes. Das hat Gott aufgeschrieben bzw. aufschreiben lassen. Man sagt uns, jetzt darf ich vielleicht etwas aus dem Grundtext uns weiter sagen. Das erste Blatt der Bibel, das erste Kapitel, hat im Hebräischen einen ganz besonderen Charakter. Es hebt sich ab vom zweiten Kapitel und allem, das danach folgt, sprachlich. Es ist immer noch hebräisch, wie das Kapitel 2, das dritte Kapitel und so weiter. Das ganze Alte Testament, außer einigen Texten in Daniel zum Beispiel, die ein anderes Dialekt darstellen, ist das ganze Alte Testament früher am Anfang im Hebräischen verfasst. Aber das erste Kapitel hat einen besonderen Klang. Und Leute, die sich mit diesem Aspekt der Bibel befassen, vermuten, dass Gott selbst dieses geschrieben hat. Es ist ja so, dass der erste Teil der Heiligen Schrift auf Tontäfelchen festgehalten wurde und solche Tontäfelchen dann weitergereicht wurden von Generation zu Generation, und dann kamen sie in die Hände von Mose, und er hat es dann wahrscheinlich auf anderes Material geschrieben, und so heißen diese fünf Bücher heute fünf Bücher Mose. Aber sie wurden nicht alle ursprünglich von Mose verfasst. Einiges wurde von Abraham wohl verfasst, einiges von Isaak, einiges von Jakob, einiges von anderen. Mose hat es dann gesammelt, zum Teil wohl neu formuliert. Man merkt das an einigen Stellen. Dieser Ort hieß so, hieß früher so, heute heißt er so. Als ob jemand, der später geschrieben hat, und das dürfte Mose gewesen sein, hier altes Material neu umschreibt. Also, das erste Kapitel dürfte, wie das Gesetz, wie die 10 Gebote, direkt aus der Hand Gottes kommen. Anderes, dazu hat Gott Menschen gebraucht, wie Mose und Esra und andere, das Wort Gottes zu schreiben. Gott hat seine Propheten gehabt. Die haben uns das Wort Gottes weitergegeben. Propheten sind solche, die das Wort Gottes unmittelbar aus seiner Hand oder aus seinem Mund bekommen und dann weitergeben. Gott hat gesprochen zu alter Zeit, so sagt der Hebräerschreiber. Und dann hat Gott gehandelt. Er hat gesagt, wie er handeln würde. Und genauso wie er das voraussagte, so ist es auch gekommen. Immer wieder im Leben Israels, aber ganz besonders dort, wo er den Welterlöser verheißen hatte. David hatte genau beschrieben, wie die Leiden Jesu, des Messias, aussehen sollten. Psalm 22. Jesaja hatte genau beschrieben, in Jesaja 53, wie Jesus am Kreuz leiden würde und dass er auferstehen würde. Das wurde genau beschrieben und es ist genau so gekommen. Es hieß im Alten Testament in dem Psalm, nicht einen Knochen, nicht ein Bein wird gebrochen werden. Und dieses Wort wird von Johannes zitiert, als er merkte, genau das wurde Jesus erspart. Es ist genauso in jeder Hinsicht, in jedem Detail so gekommen, bis auf kleine Einzelheiten, wie Gott es gesprochen hatte. Gott wachte über seinem Verheißungswort und handelte entsprechend und besorgte uns ein Heil, das uns wirklich mit Gott versöhnt. Aber Gott hat nicht aufgehört zu sprechen. Nachdem er in Jesus Christus gehandelt hatte und ihn wieder zu sich genommen hatte in den Himmel, und dort ist Jesus heute, hat er den Heiligen Geist geschickt. Und dieser Heilige Geist hat das Wort Jesu, das Wort Gottes, weiteren Boten gegeben, wie die ersten Jünger Jesu. Einige von ihnen haben Evangelien geschrieben, Matthäus und Johannes. Andere sind hinzugekommen, wie Markus und Lukas. Sie sind zu Propheten geworden, haben Wort Gottes aus der Hand Gottes bekommen und haben es festgehalten schriftlich. Paulus hat verkündet und geschrieben. Die Schrift spricht davon. Gott hat gesprochen, Gott hat gehandelt, Gott hat wieder gesprochen. Titus Kapitel 1. Und Paulus sagt, ich bin nun betraut worden mit dieser Verkündigung. Und dieses ganze Wort Gottes, das Verheißung ist, das Bericht von seinem Handeln ist und noch einmal Verheißung von dem, das uns noch bevorsteht, dieses Wort Gottes ist jetzt fertig in 66 Büchern und ist vertrauenswürdige, gute Botschaft von Gott. Nun sagt Paulus, schreibt er hier an die Philipper, haltet zusammen in diesen Spannungen, die von der Welt her auf euch kommen oder von der Schöpfung, haltet zusammen in diesem Leiden als eine Leidensgemeinschaft im Vertrauen auf das Wort Gottes. Denn es ist eine gute Botschaft und es wird sich lohnen, diesem Wort vertraut zu haben. Lernen wir weiter Bibelverse auswendig, damit es im Geist ist, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, ist es dann gegenwärtig. Erinnern wir uns gegenseitig an Wort Gottes. Nehmen wir einander mit, auch im Gebet, im persönlichen Gespräch. Frauen dürfen Frauen mitnehmen in der Seelsorge. Männer dürfen Männer mitnehmen. Und hier in der Gemeinschaft, in der gemeinsamen Gemeinschaft, dürfen wir einander trösten und aufrufen. Ich freue mich, dass es so ist, dass nicht nur einer sich am Wort Gottes, an der Verkündigung beteiligt, sondern dass immer wieder ein anderer auch hier steht. Und in den Bibelstunden darf jeder den Mund aufmachen. Das ist Gemeinde Jesu. Und so dürfen wir einander trösten, einander aufrufen, einander erinnern, auch warnen. Das gehört auch dazu, damit wir alle dabei bleiben und eines Tages werden wir schauen, was wir erhofft haben. Weiter lesen wir Vers 28. Und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Gegnern. Wir werden so schnell eingeschüchtert. Wir sagen uns, oh, dann sage ich lieber nichts, wenn es an die Haut kommt, nicht wahr? Wollen wir uns nicht zu schnell einschüchtern lassen? Nun braucht es aber viel Weisheit. Die einen fallen mit der Tür ins Haus, die anderen sagen nichts. Wie soll man da vorgehen? Wann soll man sprechen, wann soll man schweigen? Da brauchen wir Weisheit. Und diese Weisheit muss erbeten werden. Paulus weiß um die Schwierigkeit, den Mund aufzumachen. Davon spricht er im Epheserbrief, im 6. Kapitel, aus der Gefangenschaft. Er weiß um die Schwierigkeit, den Mund aufzutun. Es ist für ihn nicht immer einfach gewesen. Und manchmal muss er ihn halten. Da brauchen wir vom Heiligen Geist Wegweisung. Jesus sagte es schon, es wird der Heilige Geist sein in euch, der spricht. Und dieser Heilige Geist führt uns nicht immer zum Sprechen. Manchmal müssen wir einfach schweigen und hinnehmen. Das musste auch Jesus, als er im Verhör war, vor Pilatus oder vor dem hohen Priester. Er hat nicht immer gesprochen. Er hat manchmal geschwiegen. Und da brauchen wir ein Feingefühl für die Führung des Geistes. Wir brauchen Weisheit. Und Jakobus sagt uns, wenn wir diese brauchen, dann ist Gott nur zu bereit, sie uns zu geben. Aber sie will erbeten werden. Beten wir, dass der Herr uns Weisheit gibt, wo wir zu sprechen haben, wo wir zu schweigen haben. Und wenn es zu sprechen gilt, dann tut der Herr uns irgendwo eine Tür auf. Da muss man die Augen aufhalten und die Ohren aufhalten. Ist hier jetzt eine Tür? Sie kommen in ein anderes Haus, in einen neuen Laden, in eine neue Situation oder in eine alte Situation meinetwegen. Und Sie merken plötzlich, hier tut sich eine Tür auf. Vielleicht ist sie nur für einen Satz auf und dann geht sie wieder zu. Das merken Sie. Gut, dann schweigen Sie wieder. Aber nutzen wir die Gelegenheit, wann der Herr eine Tür auftut, wann jemand bereit ist zu hören. Er sagt etwas und da können Sie vielleicht anknüpfen. Wir haben eine Frau gekannt am Rande des Ruhrgebietes im Bergland dort. Die war da tapfer und weise und sehr kühn. Und wenn sie irgendwo unterwegs war oder zusammen im Lift in einem Großhaus und jemand eine Bemerkung war, da war sie flink dabei, um eine Ewigkeitsbemerkung in dieser Verbindung zu machen. Immer wieder wusste sie ein Wort für Jesus einzulegen. Das ist vielleicht auch eine Gabe, aber wollen wir auch lernen, wie wir für Jesus ein gutes Zeugnis sein können. Das andere Mal müssen wir dann schweigen und einstecken, nichts sagen, nichts erwidern. Manchmal gilt es tatsächlich, den Mut zu fassen. Paulus sagt, auch zur Unzeit, wann es scheint, ist es nicht am Platz. Und dann merken wir, jetzt muss ich aber ein Wort sagen. Hier gilt es, ein Zeichen für Jesus aufzurichten, ein kleines Panier. Mutig sein und sich nicht einschüchtern lassen. Wollen wir unser Licht leuchten lassen in dieser Welt? Wenn es jetzt gilt, bei Anfeindungen schweigen zu müssen, hinzunehmen, da hat Paulus ein Wort für uns. Er schreibt es hier an die Philipper und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Gegnern, was ihnen ein Anzeichen des Verderbens ist. Es gibt noch eine andere Stelle, wo er Ähnliches sagt. Es dürfte im Brief an die Thessalonicher sein. Was meint Paulus damit? Das ist so, ich kann nicht gut sehen, da. Es ist so, wenn jemand Verfolgung leiden muss, vielleicht ein Schüler in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, wir werden ungerecht behandelt. Und wenn wir uns dann wie Jesus verhalten und nicht zurückschlagen oder ein Gegenwort, ein Scheltwort, wie Petrus es sagt in 1. Petrus 2, als Antwort geben, sondern wir stecken es ein, wir nehmen es hin, wir leiden still für Jesus. Wenn jemand das vernimmt, er weiß ja, dass er etwas Verkehrtes macht. Und wenn er sieht, dass wir nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, dann muss er sich doch fragen, warum macht er das nicht? Schon manch ein Weltmensch ist da zum Aufhorchen gekommen. Wieso reagiert er nicht so? Manch ein unbekehrter Mann bei einer bekehrten Frau. Das hat meine Frau erlebt in der Seelsorge mit einer Frau, die sie zum Herrn führen durfte. Da fragte ihr Mann, woher holst du nur die Kraft? Ja, sie nahm alles hin und zwar mit Freuden. Das war wirklich Sieg. Paulus sagt, das ist eine Erinnerung daran, dass ein anderer die Vergeltung in die Hand nehmen wird. Wir sind nicht die, die zu vergelten haben. Wir revanchieren uns nicht. Da sagt Gott, Römer Kapitel 12, ich werde vergelten, spricht der Herr. Wir haben zu leiden. Manchmal können wir ein Wort sagen, aber es ist nicht an uns, jetzt diese Person zu bestrafen für diese ungerechte Tat, die er verübt. Normalerweise müsste er ja sofort bestraft werden. Wenn Kinder unartig sind, dann darf man nicht zu lange warten mit Entsprechendem. Sie müssen wissen, dass es Konsequenzen hat. Kinder haben ein kurzes Gedächtnis, Gott sei Dank. Aber dafür darf man auch nicht zu lange warten mit der Strafe. aber wir strafen nicht. Und wenn er merkt, dass er nicht bestraft wird von uns für seine böse Tat, dann muss er sich fragen, was jetzt? Und da sagt Paulus, unsere Haltung, die wir da einnehmen, dass wir nichts vergelten, ist eine Art Prophezeiung. Sie sagt ganz stille diesem Mann oder dieser Frau oder dieser Person, die uns Ungerechtes widerfahren lässt, ein anderer wird eines Tages vergelten. Ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Wir bekennen ja Jesus, dass wir unter seiner Herrschaft stehen. Und es kommt dann zum Ausdruck in dieser Weise, wenn wir für Jesus leiden, dass er es ist, der unsere Sache, die ja seine Sache ist, in die Hand nehmen wird. Christen können es sich leisten, ungerecht behandelt zu werden. Sie müssen nicht auf Gerechtigkeit bestehen, wenn Gott das so führt. Das ist ein Trost für uns, dass wir wissen, dass unser Herr das in die Hand nehmen wird. Es ist nicht so, dass Gott Böses durchgehen lässt. Jede böse Tat wird vergolten werden. Und bei aller Passivität oder bei allem stillen Leiden müssen wir nicht vergessen, dass was die anderen uns antun, wirklich böse ist. Wir dürfen nicht innerlich unser eigenes Gewissen verletzen und sagen, ja, das lassen wir jetzt einfach durchgehen. Viele Eltern machen das bei den Kindern so, weil sie überzeugt sind, dass Gott Liebe ist. Nee. Gott ist Liebe, aber er ist erst in dieser Beziehung heilig. Und alle Sünde wird bestraft werden, gerechterweise. Das wird aber Gott in die Hand nehmen. In Offenbarung Kapitel 6 ist es wohl, lesen wir von Christen, die gemartert worden sind. Und da wird ihnen ein Wort in den Mund gelegt: Wie lange rächst du nicht unser Blut? Verstorbene Gläubige rufen Gott auf, Rache zu üben oder Vergeltung zu üben. Das ist nicht unchristlich, das ist ganz biblisch. Wir sollten beten, dass Gottes Gerechtigkeit waltet. Deine Königsherrschaft kommen, hat Jesus gelehrt, uns zu beten. Wir dürfen nie vergessen, dass Sünde Sünde bleibt und als solche bestraft werden wird. Und wir müssen ein heiliges Verlangen haben, dass Gottes Ehre gewahrt bleibt und Sünde bestraft wird. Aber nicht wir sind es, die das tun. Das müssen wir in Gleichgewicht halten. Die Tatsache, dass wir still leiden, heißt nicht, dass wir nicht einen Wunsch haben, dass dieser bestraft wird. Natürlich wünschen wir sein Heil und das ist überwiegend im Moment. Aber wovon soll er gerettet werden? Gerade von seinem Wesen, das er jetzt ausübt. Gerade deshalb bedarf er der Rettung. Und wenn er nicht Jesus Christus annimmt, dann muss er die Konsequenzen leiden. Und eines Tages wird die ganze Gerechtigkeit Gottes aufleuchten wie auf einem großen Schirm, für alle Welt zu sehen, wie gerecht und wie heilig Gott ist. Aber auch seine Liebe wird klar zu lesen sein. Beides müssen wir wissen. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Jetzt darf ich nochmal zu Ende lesen, ohne dass ich alles bespreche. Wir können einiges lassen für den Nachmittag. Was ihnen ein Anzeichen des Verderbens ist, euch aber des Heils. Wir sagen uns, eines Tages werden wir beim Herrn sein. Und dieses von Gott, das heißt, das Heil ist von Gott, weil euch die Gnade erwiesen wurde, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Die Gnade reicht immer aus. Für alles dieses, das Gott von uns erwartet, ist Gnade da. Weisheit zum Sprechen, Zeugnis abzulegen, Gnade zum Leiden, Gnade, die rechte Haltung einzunehmen, Gnade, echte Vertreter Jesu Christi zu sein, sein Leib hier in dieser Welt zu sein, der das Haupt ist, oben, ob zwar unsichtbar. Jetzt nehmen wir uns wieder Zeit zum Gebet. Vielleicht sind einige da, die sich noch äußern möchten. Wir stehen dazu auf.